Jetzt nimmt er auf. So, genau. Qualität, ja.
Nee, ich meine, mit wie viel?
360 Kilobit.
Achso, nee, rechnet das dann nachher nochmal runter sozusagen.
Genau.
Ja, das ist doch cool.
Ja, mal sehen, das ist Premiere, ob es funktioniert. Also bisher klingt das ganz gut. Ich habe es zu Hause mal ausprobiert, das war einwandfrei.
Okay.
Nur hat halt keinen Mikrofoneingang. Also für so Reportagen, wie wir sie manchmal machen, ist das unbrauchbar. Aber für dieses Teil, für so einen Podcast.
Sollte es reichen.
Sollte es reichen.
Schick und so einen netten Mikrofonverstärker.
Genau.
Phonik auch. Ja, ich bin ja auch ganz viel am Rumbasteln.
Das ist.
Wir sollen ein eigenes Mikro kriegen, ne?
Ja, genau, würde ich sagen, ja.
Dann vielleicht doch lieber hier hin, oder? Weil dann können wir es so machen. Ja, dann nehme ich
mal. Genau, dann nehmen wir die beiden, genau. Alles klar. Okay, Tim, dann setze ich mal hier hin.
Okay. Obwohl, der Stuhl ist eigentlich schöner.
Der Stuhl ist schöner.
Na komm, du musst nicht. Können das ja nochmal. Das ist irgendwie.
Pass auf.
Können wir nicht anzahlen, hätten wir diesen Stuhltausch jetzt irgendwie schon dokumentieren können.
So. So, genau. Das.
Hörst du mich jetzt immer noch, Philipp?
So,
ja, also, aber ich möchte
teilen uns gerne. Ja,
ja, ich würde sagen, das klingt okay. Ja.
Herzlich willkommen zum Küchenradio.
44. Ausgabe.
44. Ausgabe. Heute wieder in gewohnter Umgebung im Prenzlauer Berg. Zu Gast ist heute Tim, eine Hackerlegende.
Herzlich willkommen. Hallo.
Tim Pritlove, müssen wir dazu sagen. Weil so
Pritlove?
Nee.
Entschuldigung.
Ja. Dazu gleich mehr.
Ja.
Dann begrüße ich das Team, das mache ich immer so.
Ja.
Herzlich willkommen, Cindy.
Hallo, Onkel Andi. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ich vermisse sehr Frau Katja.
Frau Katja ist nicht da.
Weil ich habe irgendwie gedacht, ich hätte sie zu Komplizin gehabt, weil heute ist ja Karnevalsdienstag.
Mhm.
Und ich komme ja aus Hessen und ich habe auch mich ein bisschen vorbereitet, habe auch ein paar Sachen mitgebracht. Soll ich die jetzt auspacken oder soll ich die da? Achso,
nachdem
okay,
ich die Begrüßung beendet habe, zumindest das.
Okay, gut.
Herzlich willkommen, Phil.
Hallo, herzlich willkommen, vielen Dank. Ich muss mich bei allen Beteiligten für meinen Mundgeruch entschuldigen.
Du hast Mundgeruch?
Ich glaube schon.
Doc Phil hat Mundgeruch. Wo warst du eigentlich das letzte Mal?
Ich das kann ich später. Ich hatte mir schon Bonbon gegeben. Ich hatte gestern nämlich, hatte ich einen Standardtermin beim Zahnarzt und wollte eigentlich nur mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann hat mir ein weißer Zahn rausgezogen.
Das ist jetzt ein Special Moment eigentlich.
Keine Ahnung.
Also
ich erzähle immer
den Leuten auch eine persönliche Geschichte. Und das haben wir jetzt eigentlich gemacht. Ach so.
Ich bin sehr vertraut mit eurem Programm.
Echt? Du bist der erste Gast?
Sehr viel Küchenradio gehört.
Du bist der erste Gast, der das überhaupt macht.
Cindy, wenn du dich erinnerst, ist der erste Gast, der sich auch selber eingeladen hat.
Ja, wir hatten schon mal. Obwohl das ja eigentlich verpönt ist.
Wir finden es toll.
Wir finden
es klasse. Na,
um das kurz zu Ende zu bringen, ich habe mir gestern halt die Zähne nicht mehr putzen können und deswegen ist das ein bisschen...
Ah ja. Und Spülen? Da gibt es doch auch so...
Gibt es Spülungen, aber die habe ich natürlich alle nicht. Deswegen hat mir Andi auch so einen
Fisherman-Friend
gegeben.
Aber sag mal ganz anders, wo warst du eigentlich?
Ich habe Fußball geguckt.
Das darf nicht wahr sein, oder?
Ach, deswegen hat es nicht gesagt, meine Güte. Wie soll das jetzt während der WM werden?
Ja, das müssen wir uns nochmal überlegen. Dann müssen wir irgendwie das morgens machen.
Oder? Ja. Nein, dann gucken wir, dann lassen wir den Fernseher nebenher laufen. Und das Phil kommentiert das irgendwie.
Das Ganze, was kann nur Cindy sagen? In den Fußballspieler von der WM, das kann nicht nebenher laufen.
Echt?
Da ist aber was anderes. Nein, alles andere ist da nebenher.
Lass uns die Begrüßung zu Ende bringen.
Ja.
Hallo, Andreas.
Hallo, Phil.
Onkel Andi.
So, Tim Pritlove, ist das denn beides ein Künstlername oder nur ein Teil davon?
Nichts davon ist ein Künstlername, ich heiße einfach so, Tim Pritlove.
Ah ja, und nun habe ich ja dich als Hacker-Legende hier angekündigt.
Das ist vermessen.
Vielleicht schon ein bisschen unangenehm, ne?
Ja.
Also dann trennen wir das mal auf. Hacker wie bist du zu diesem Beruf gekommen, eine Hacker-Legende zu sein, der dir jetzt unangenehm ist?
Das ist ja gar nicht mein Beruf.
Dein Ruf, habe ich auch gesagt.
Mein Ruf? Ja. Ich weiß nicht, habe ich so einen Ruf? Nein, habe ich nicht.
Ja. So wurdest du auf jeden Fall uns hier angekündigt.
Aber nicht von mir.
Ja, aber doch von Doc Phil, du hast doch
irgendwas. Naja, jetzt ist es ein bisschen übersteigert geschrieben, ich muss hier gerade mal ein bisschen... Ja.
Was ist denn eigentlich, oder ist Hacker nicht eigentlich auch überhaupt schon eine Bezeichnung, die schon so ein bisschen überaltert ist? Kannst du dich damit überhaupt noch identifizieren?
Also die ist nicht neu, aber identifizieren kann ich mich damit auf jeden Fall.
Was ist denn ein Hacker?
Ein Hacker ist primär vor allem ein kreativer Mensch. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man drauf blickt. Aber im Kern ist es jemand, der... Also zunächst einmal auch eine Leidenschaft für Technik hat, aber der vor allem Dinge erforscht und der gerne an die Grenzen geht, der die Sachen einfach so lange erforscht, bis er eben an den Punkt kommt, wo es nicht weitergeht und dann wird es interessant.
Und hat das immer verbindlich was damit zu tun, an Computern zu arbeiten oder ist es Technik allgemein?
Ich denke, es ist noch nicht mal nur Technik, sondern Also wir unterscheiden ja die verschiedensten Disziplinen auch. Also Hacking kann auch sein, Social Engineering. Wie bekomme ich eine Information von jemandem, der sie mir nicht geben will? Oder das Öffnen von ganz normalen Türschlössern. Also alles, wo man in irgendeiner Form eine Grenze gesetzt bekommt, sei es jetzt bedingt durch Technik oder nicht, ist halt einfach ein interessantes Sportfeld für den Hacker, den es einfach interessiert, die Dinge so weit auszuloten, bis sie anfangen zu kochen.
Warum gibt es so wenig Frauen, die das machen?
Das ist eine gute Frage.
Es gibt vielleicht auch in den Schlüsseldiensten weniger Frauen, oder? Sagen wir mal, Leute, die Schlösser aufmachen. Kann auch sein.
Ich weiß nicht, es gibt ja die Sportfreunde der Schließtechnik, da gibt es auch wenig Frauen. Ne? Aber es gibt die Hexen, das muss man schon erwähnen, aber es sind wenig.
Ich denke, Männer gehen einfach weniger rationell daran. Das ist, warum das so ist, vermag ich selber nicht zu beurteilen, aber es scheint ganz so zu sein. Frauen denken immer darüber nach, wozu kann ich das gebrauchen, während die Männer einfach sagen, ah, super geil, da
Spieltrieb
ich jetzt mal Spieltrieb. Drauf. Der Spieltrieb, der spielt eine ganz große Rolle, glaube ich, ja.
Und was ist jetzt genau dein Feld, wenn du sagst, also als Hacker kann man in verschiedenen Feldern unterwegs sein?
Also ich treibe mich ja schon lange rum in dieser Szene und habe da auch immer meinen Spaß, weil es halt einfach auch eine Szene ist, die mit sehr vielen intelligenten Leuten angereichert ist, die alle sehr interessanten Blick auch auf die Welt haben und vor allem auch immer einen ja, politisch motivierten Blick haben. Die es also einfach jetzt nicht auch nur die Technik und der Technikwillen nehmen, sondern die natürlich auch hinterfragen und wissen wollen, was kann man damit tun. Und gerade im CCC unterscheiden wir halt auch immer gerne so zwischen Chancen und Risiken. Technik ist nicht per se was Schlechtes, sondern man kann halt allem was Positives und natürlich auch was Negatives abgewinnen. Bloß um diese Frage nach Chancen und Risiken auch beantworten zu können, muss man es halt einfach auch gut kennen.
CCC muss man jetzt sagen, weil es noch nicht gesagt wurde, ist der Chaos Computer Club.
Chaos Computer Club,
genau. Was ist deine Rolle da beim CCC?
Ich bin halt zunächst einmal Mitglied, wie viele andere auch. Der Club ist ja nicht gerade klein und verbringe aber relativ viel Zeit damit und habe in den letzten Jahren sehr viel Eventorganisation gemacht, vor allem für den Chaos Communication Kongress, der einmal im Jahr stattfindet.
Hast du was dazu gehabt, damit zu tun gehabt mit dieser Installation im Haus des Lehrers?
Blinkenlights.
Ja.
Ja, damit habe ich auch was zu
tun. Das war klasse. Was war das? Kannst du das kurz beschreiben?
Jetzt kratzt er sich so verlegen hinterm Ohr. Als
ob die lange oder die kurze Geschichte?
Wir haben Zeit.
Das war so ein Zeichen in der Nacht. Das war diese leere Fassade.
Also das müssen wir kurz erklären. Am Alexanderplatz in Berlin steht das Haus des Lehrers.
Ja.
Weiß ich nicht, wie viele Stockwerke? 15? Irgendwie sowas in der Größenordnung.
Insgesamt sind es 12.
Und das steht ziemlich prominent. Also das steht mitten auf dem Platz und in einem weiten Umkreis drumherum stehen nicht so wahnsinnig viele hohe Häuser.
Ist ziemlich konkurrenzlos am Alexanderplatz, so. Noch muss man sagen.
Weil und es hat eine große Glasfassade und steht zu großen Teilen leer. Stand zu großen Teilen.
Stand zu großen Teilen leer. Mittlerweile so. Ist es bezogen, also zumindest partiell.
So, aber in dieser Zeit, als es leer stand, habt ihr damit was gemacht?
Wir haben in dem Haus Lampen installiert, hinter den Fenstern. Pro Fenster 1 und sozusagen eine große Bildschirmmatrix daraus gemacht und die Möglichkeit geschaffen, dass Leute ihre eigenen Filmchen bauen können und die dort laufen lassen können und aber vor allem auch selber über ihr Mobiltelefon bzw. über jedes Telefon dort Pong aufspielen können.
Also das müssen wir nochmal kurz sagen.
Liefen da Nachrichten über diese Fassade?
Ich würde sagen Filme. Wir nennen das Blinken Lights Movies, weil es geht nicht so sehr um Nachrichten und um Text, sondern es war eigentlich eine sehr emotionale Bespielung, wenn man sich angeschaut hat, was da wirklich kam.
Also um das nochmal kurz zu beschreiben, diese Glasfassade war quasi ein Bildschirm, jedes Fenster war ein Pixel.
Exakt.
Und ne, hinter jedem Fenster eine Lampe hatte, die dann halt anging, konnte der bestimmte Grafiken drauf darstellen.
Genau.
Wie konnte ich jetzt Pong spielen auf der Fassade des
Hauses? Pong ist so ziemlich das älteste Computerspiel, ganz einfach, zwei Schläger links, rechts und ein Ball, der hin und her geht. So, und das war auch das erste Arcade-Spiel. Von daher so der Klassiker.
Nee, habe ich nicht gehabt.
Als Jugendlicher, gab es das nicht bei euch?
Nee, ich habe irgendwie Singles gehört und Rex Gildo und Ricky Shane gehört.
Ja, das ist ja auch sehr schön.
Ja, ja.
Und wie konnte ich jetzt spielen?
Es gab eine Telefonnummer, die rief man an. Und in dem Moment, wo man anrief, wurde quasi das Filmprogramm, was gerade lief, unterbrochen. Und man konnte dann in dem Moment mit seinem Telefon, also mit den Tasten des Telefons, den Schläger steuern auf der einen Seite. Und wenn eine zweite Person angerufen hat, gleich hinterher, hat sie von dem Computer auch noch die zweite Person quasi den anderen Schläger übernommen. Und dann konnte man eben auch gegeneinander spielen. Also total einfach und einfach zu verstehen, einfach nachzuvollziehen. Und darum ging es uns an der Stelle auch.
Worum ging es denn noch?
Es ging also zunächst einmal wollten wir, also uns ging es vor allem erstmal, dass es einfach da war. Weil als wir die Möglichkeit sahen, dass wir also die Gelegenheit hatten, das zu tun, waren wir einfach so schwanger von dem Gedanken, dass wir einfach alles darauf geworfen haben, um das zu ermöglichen, ohne
Stichwort
uns irgendwelche Konsequenzen weiter Gedanken zu machen.
Stichwort Spieltrieb.
Genau. Und keiner von uns hat auch damit gerechnet, dass das dann so ein Knaller wird. Und vor allem hat keiner damit gerechnet, dass unsere Installation so lange hält. Weil das lief ja dann ein halbes Jahr. Wir dachten eigentlich, nach einer Woche brennt das durch und dann explodiert das ganze Haus.
Aber jetzt ist es nicht mehr, da ist es abgebaut oder ist es kaputt gegangen oder was?
Ja, nach 6 Monaten. Also wir sind ja zum interessanten Zeitpunkt gekommen. Das Haus war gerade verkauft. Das war ja vorher auch so, hat ja diverse interessante Projekte dort beherbergt. Dann wurde es eben verkauft, um es eben später mal zu renovieren. Und wir kannten die Leute, die das gekauft haben, haben die halt einfach gefragt. Und die fanden die Idee sofort prima. Und dann sind wir da einfach reinmarschiert und haben das installiert. Nach einem halben Jahr war dann auch die Zeit gekommen, wo dann eben diese Renovierungsarbeiten auch begannen. Und dann mussten wir halt das Feld räumen. Zwischendurch haben wir es noch 2-3 Mal kurz machen können. Aber so wie beim ersten Mal war es halt eigentlich, ist es ja sowieso immer beim ersten Mal.
Jetzt musst du mal kurz erklären, warum du dich hier eingeladen hast.
Weiß ich nicht, mir hat einfach Küchenradio gefallen. Ich höre das jetzt.
Echt? Was gefällt dir da besonders gut?
Oh, dann, das ist eine lange Liste.
Das ist ja toll.
Ja, es ist sehr, sehr atmosphärisches Radio und ich mag Talkradio sowieso. Ich mache ja auch selber schon seit 10 Jahren dieses Chaosradio mit. Also nicht alleine.
Bist du immer bei Fritz auch dann dabei?
Genau. Also ich bin nicht immer dabei, weil wir haben wechselnde Besetzungen, aber ich war von Anfang an dabei und mag das sehr gern und gehöre halt auch zu den 2 Leuten, die sich ein bisschen mehr darum kümmern, dass es auch immer eine Bespielung gibt. Und seit ein paar Monaten mache ich ja nebenbei noch den Chaos Radio Express, das ist dann quasi ein Podcast, also wo es halt auch nur als Podcast verfügbar ist und Chaos Radio selber ist einmal im Monat 3 Stunden live mit dann auch Anrufern.
Ja. Im Fritz, also im öffentlich-rechtlichen genau. Berliner Rundfunk.
Genau, beim RBB.
Ist das irgendwie so eine Quotengeschichte oder finden die das wirklich toll, dass sie den Chaos Computer Club einmal im Monat bei sich haben?
Also die genaue Motivation kann ich gar nichts sagen. Damals kam die Idee auf, da wurde es gut gefunden und seitdem sind wir dabei und bisher hat uns keiner rausgeschmissen. Es gab natürlich immer mal wieder auch ein bisschen Diskussionen darüber, weil wir halt doch sehr am üblichen Programm, wie es bei Fritz läuft, halt vorbeimarschiert sind. So.
Wir sind, aber jetzt redest du über deine Sendung. Wir sind natürlich narzisstisch genug, um mal nachzufragen über unsere Sendung. Was hat dir denn da so besonders gut gefallen? Oder hast du alles gehört eigentlich?
Ich denke, mir fehlen jetzt noch so zwischen 5 und 10 Sendungen.
Ach doch.
So, hey, insbesondere von den ersten.
Okay. Ja. Wann bist du eingestiegen?
Meinst du, weil ich die erste gehört habe? Ich glaube, weiß nicht mehr genau, wann das war, so vor 1-2 Monaten. Ich glaube, die Sendung über Reichtum, über Reichsein, die mir auch ganz gut gefiel. Hm. Und ich mag halt Talkradio generell, weil es halt einfach eine extrem effiziente Möglichkeit ist, Meinungen zu produzieren. Hm. Ich denke, dass auch Meinungen das sind, was gefragt ist, was auch gerade diesen Podcast so den Schub gibt. Ja. Weil die Leute einfach gierig sind nach Einstellungen, nach Meinungen, um sich einfach orientieren zu können, weil alles andere, was läuft, der ganze Dudelfunk und Fernsehen, taugt einfach nicht mehr als
Ich dachte, die Leute sind gierig nach Unterhaltung.
Das denken ja, das ich, vielleicht das auch, aber das ist ja auch beim Küchenradio das Schöne, weil das ist ja sowohl unterhaltend als auch informativ. Und ich denke, wenn man das hinbekommt, dann ist man schon relativ weit.
Letzten Dienstag stand in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel über das Podcast-Sterben. Habt ihr davon gehört?
Ach, ja. Podfading, naja gut, das ist das erste Buzzword. Da haben sie halt mal was Schönes gefunden. Das zeigt ja eigentlich nur das Interesse an Podcasts.
Also es ist aber offenbar so, das kann ich im Prinzip nachvollziehen, uns geht es nicht so, aber viele Leute haben Projekte angefangen und merken jetzt, dass sie an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit kommen. Dass sie also nicht jede Woche oder 2-mal die Woche alleine eine Show auf die Reihe kriegen, neben ihren sonstigen Verpflichtungen.
Ja, aber
viele Podcasts gehen jetzt ein.
Ja, aber das finde ich nur einen normalen Prozess.
Ist normal.
Weil das ein total neues Medium ist und natürlich Stichwort Spieltrieb, ganz viele erstmal angefangen haben, was zu machen.
Also
und
so
ganz viele stellen fest, überfordert mich zeitlich, überfordert mich finanziell, ist nicht mein Medium. Aber das ist ja implizit quasi schon diesem Ansatz, dass man dann es auch wieder sein lässt.
Es gibt bestimmt auch Blogfading, aber da schreibt auch schon keiner drüber, weil ja, also ist ja vollkommen normal. Außerdem heißt es noch lange nicht, dass die Leute nicht wieder zurückkehren.
Wie hörst du denn eigentlich unsere Sendung?
Bitte?
Wie hörst du unsere Sendung?
Ja, klassisch. Ich laufe mit meinem iPod und Kopfhörer durch die Gegend und höre eigentlich alles, was sich bewegt auf dem Internet.
Möchtest du eigentlich was trinken,
Tim? Ja, die Frage.
Das ist jetzt so ein Saft am Start? Oder?
Ich würde dir ein Glas Rotwein anbieten.
Das ist auch ganz hervorragend.
Ja, würde ich auch nehmen.
Würdest du auch nehmen?
Ja.
Dann stelle ich die Flasche gleich auf den Tisch, oder?
Ja,
mach mal. Für dich habe ich einen Grab.
Jetzt machen sie mich betrunken.
Ja, das ist gut.
Cindy, was liest du denn da?
Ich wollte eigentlich zitieren aus einem wichtigen Medium der elektronischen Lebenswelt.
Debug?
Ist ja da so ein, genau, Debug. Was ist eigentlich Debug? Was ist,
Debugging ist das Beheben von Fehlern, das Ausmerzen von Fehlern.
Der also Bug
ist der Fehler, der Käfer im System.
Was war so der schlimmste Fehler, den du mal auf deinem Computer hattest?
Oh, der schlimmste.
Ja,
aber es ist okay.
Der schlimmste ist immer der, wo Datenverlust auftritt. Was Schlimmeres gibt es meiner Meinung nach nicht.
Und was ist denn immer
passiert? Du machst doch,
naja, die Festplatten gehen halt kaputt.
Aber du machst doch Backups.
Natürlich.
Also die haben hier ein Lexikon erstellt. Also Debug hat ein Lexikon sozusagen von wichtigen Begriffen aus der elektronischen Lebenswelt. Und unter Podcast steht hier: Stellt euch vor, ein dauergewählt blonder Spät-80er Ex-MTV-Moderator wird zum Chefpropagandist eines neuen Mediums. Das muss doch schiefgehen, oder? Tat es aber merkwürdigerweise nicht. Denn die Technik, Rezept angereicherte RSS-Suppe mit File-Croutons, ist konsequent Dauerwellenresistenz, woran selbst Steve Jobs späte Definition als Wayne's World of Radio nichts ändern sollte. Ach, damit der Steve Jobs ist dieser Chefpropagandist, okay.
Nee, ich denke, er bezieht sich auf Adam Curry, den Moderator von The Daily Source Code, der halt so ein bisschen als Person gilt, die Podcast-Kultur da vorangebracht hat, was auch stimmt, aber er ist auch nicht der Einzige.
Ja. Seit Dezember 2004 haben wir die Podcast-Waffe im Kampf gegen das Quasselradio ergriffen und nannten es Debug-Pod. Okay, dann die machen natürlich auch noch ein bisschen da, Podcast-Radio. Okay, naja, schön, soweit.
Schönes Zitat.
Ja. Gehst du denn auch ins Netz, um so Kontakte zu knüpfen?
So wie Cindy, ne?
Ich könnte jetzt.
Ich frage das mit einem Hintergrund. Ja,
das ist schon klar.
Hast du denn schon E-Mails bekommen, weitere?
Du
jemand helfen können?
Hast du überhaupt mal reingeguckt?
Doch. Einer wollte irgendwie was wissen. Ich habe so einen Doppelgänger im Radio, im normalen Radio, und da gab es eine Verwechslung. Der wollte halt was wissen zu einem angeblichen Beitrag, der angeblich von mir gelaufen ist oder sowas. Aber nicht wirklich die Probleme, auf die ich natürlich warte und für die ich diese Webpage eingerichtet habe.
E-Mail-Adresse, oder?
Ja.
Stichwort?
Ja. Achso, Zigarettenquote.
Es gibt nur drei. Ich habe nur drei.
Ich habe mehr. Wie viele Zigaretten sollen geraucht werden?
Deine will aber niemand reichen. Also bei uns, sind es wahrscheinlich drei, weil Cindy's Zigaretten kann niemand rauchen.
Also drei war auch die Zahl, die ich im Kopf hatte.
Drei.
Jeder darf drei rauchen.
Das macht zusammen 12. Mhm. Oder ja?
Okay. Das ist aber schon ganz schön viel.
Danke. Das ist ganz schön viel. Okay, dann. Nein, nutzt du auch das Internet, um Kontakte zu knüpfen? Entschuldigung, das Kontakte klingt doch wirklich ganz unfassbar.
Klingt sehr neutral, ja. Auch wenn es von dir nicht so gemeint ist.
Ich weiß ja nicht genau, auf was für eine Art Kontakte du jetzt abhebst, aber grundsätzlich muss ich natürlich sagen, selbstverständlich, weil
also
dafür ist es ja
so
da.
Also Partnerschaftsbörsen, wie das bei den Heteros heißt. Weiß ich nicht. Flirtlines.
Cindy hat nämlich noch eine Menge anderer Namen, von denen ich zwei gerne mal nennen würde, wenn es erlaubt ist. Oder einen zumindest.
Ach, bitte? Was denn? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich habe ja meine Internetpräsenz vollkommen auf gegen Null gefahren.
Ja?
Hm? Achso. Was wolltest du denn jetzt?
Nee, ist schon okay, oder?
Irgendwie Edelmetall ist dabei, oder?
Was?
Nee, Goldständer ist mir. Goldständer ist mir untergekommen.
Oh, Goldständer, ja.
Das heißt, so ein James Bond Porno-Kopie.
Du warst auch in diesem Chat-Ton drin und hast.
Hab das sofort an der Tonhöhe erkannt. Nee, ich fummel doch immer bei Cindy auf dem Rechner rum, wenn man nichts
mehr. Sie hat jetzt ja nicht mehr.
Ja, aber das ist doch das eigentlich. Ist ja, hast du da nicht eigentlich Schweigepflicht?
Ja, deswegen habe ich ihn ja so groß
entbunden.
Angeguckt.
Ich habe ja auch viel entbunden.
Sag mal, aber mit
jetzt
was verdienst
wieder, was das erste Küchenradio? Ich glaube, wegen die Seabase-Aufnahme.
Die fand ich aber ein bisschen,
die war aber ein bisschen verunglückt, fand ich.
Echt?
Ja, weil ich kenne ja die Seabase auch gut, bin auch Mitglied in der Seabase und fand, dass die eigentliche Seabase-Geschichte noch nicht so richtig rausgekommen ist. Die könnt ihr eigentlich durchaus nochmal vertiefen.
Echt? Vielleicht nochmal hingehen. Aber
die waren ja alle ganz, die hatten ja gerade alle Hangover, wenn ich mich
richtig erinnere. Ich wollte aber,
wir haben nur eine Person gefunden, die mit uns gesprochen hat, die war so ein bisschen angeschlagen auch. Das war aber trotzdem ein tolles Gespräch und die anderen haben alle abgewunken. Die waren seit 24 Stunden da und konnten
nicht. vorstellen.
Also was ich auf jeden Fall nochmal machen wollte, ist diese Freifunk-Sache, die sich ja da immer mit was treffen. Das hast du ja neulich auch in deinem Radio was drüber gemacht. Ne?
Richtig.
Ja.
Aber jetzt mal noch zurück auf meine Frage. Da möchte ich doch schon eine Antwort haben. Ja, hast du dich mal schon da verwirrt?
Er verabredet sich nicht mit Leuten im Internet.
Das weißt du doch jetzt gar nicht. Jetzt greift doch nicht der Antwort vorweg.
Also, zumindest keine Blind Dates oder so, ja, wenn du das meinst. Also das eigentlich nicht.
Was ich
gehe ja auch nicht ins Internet. Ich befinde mich da.
Aber guck mal, wir haben uns doch jetzt auch verabredet. Oder? Ich meine, ja, dieses Treffen wäre doch jetzt nicht zustande gekommen. Das
ist Blind Date.
Echt?
Naja.
Also die Fotos. Das sind ja keine getürkten Fotos. Das ist ja immer. Wir sind ja keine Faker. Na, ich will ja auf etwas zu sprechen kommen, nämlich, dass man im Internet ja so eine andere Identität annimmt. Macht man das zum Beispiel als Hacker, um da irgendwo.
Ja, der Nickname, der Hacker-Nick, der ist natürlich auch sehr populär.
Wie ist denn deiner?
Naja, ich habe mal ein paar probiert. Das war aber alles, das hat einfach nie funktioniert, weil sowohl mein Vorname zumindest damals noch sehr unpopulär war, also als ich jung war, und mein Nachname ist einfach mal so eindeutig, das funktioniert einfach nicht. Also es hat sich bei mir kein Nickname durchgesetzt, aber fast alle, die ich kenne, rangieren eigentlich in der Regel nochmal unter irgendeinem anderen Namen. Und viele sind auch nur unter diesem Namen ansprechbar und reagieren auf ihren bürgerlichen Namen nicht.
Ach so. Ah. Ich wollte.
Das könntest du jetzt so.
Ist nur widerwillig.
Ist doch Musik in deinen Ohren, oder?
Ja, ich
habe doch lauter
potenziell nicht mehr so richtig zugehört, weil ich ja jetzt hier etwas mitgebracht habe von wegen Avatars und falsche Identitäten.
Na, dann machen wir, dann haben wir es hinter uns.
Ja, also genau. Cindy holt jetzt unterm Tisch einen roten Turnbeutel hervor.
Ja, genau.
Und aus diesem Turnbeutel holt er eine debile Faschingsmaske.
Ja, genau.
Und einen Hut.
Ja, und es ist ja heute Faschingsdienstag und deswegen dachte ich, bringe ich ein bisschen was mit.
Ich war so froh, dass wir dem entkommen sind.
Ich habe hier
Luftballons. Müssen wir uns jetzt Pappnasen aufsetzen?
Ja, ich habe jetzt hier auch diverse Kopfbedeckungen, ein Fes.
Der ist natürlich für mich, oder?
Ja, der Fes ist für Onkel Andi. Sehr schön, dann habe ich hier noch
für alle, die es nicht wissen, ein Fes ist ein blumentopfartiger Hut.
Fürs Mädchen.
Ein türkischer Hut.
Ja, ich habe hier, das ist also meine Lieblingsperücke, Afro-Perücke, Afro-Look. Will jemand mal anprobieren?
Wie verkleidest du dich eigentlich, Cindy, wenn Karneval ist?
Ich habe mich lange nicht mehr verkleidet. Ich ziehe die Schwarzhaarperücke auf. Ich glaube, ich kriege die gar nicht mehr so rum.
Du plädierst für Flutlicht im Darkroom.
Nee, überhaupt nicht. Hier, ich habe noch eine graue Perücke.
Die brauchst du ja nicht.
Den habe ich ja. Und dann habe ich, ich wollte ja eigentlich Pfannkuchen mitbringen, mit Eierlikörfüllung, aber ich dachte, ich bringe dann halt mal einfach eine Flasche Eierlikör mit.
Ja, okay, super.
Ja. Und dann dachte ich, das würde ich jetzt aufmachen. Und dann
wollte ich erstmal den Wein trinken.
Würde ich auch sagen.
Ja, jetzt habe ich sie. Ach so.
Das kann man nicht mischen, das geht
das nicht. Das verträgt sich nicht sehr gut.
Echt? Nicht. Und dann wollte ich ein Karnevalslied singen.
Ach, oh je, Mine.
Oder soll ich das später singen?
Das lass uns doch später einschieben.
Okay. Gut.
Ich würde noch mal gerne wissen: also, so eine fesche Lampeninstallation ist nicht unbedingt das, was ich primär mit einem Hacker verbinde. Hackst du dich auch irgendwo rein? Oder hast du das mal gemacht? Also in große Computer.
Das ist natürlich immer der Klassiker, also dieses Reinhacken. Ich mag das Wort eigentlich gar nicht. Natürlich ist das auch Teil des Spiels, weil wenn man herausfinden will, wie fremde Systeme funktionieren, die jetzt gerade nicht im eigenen Wohnzimmer stehen, dann muss man natürlich irgendeinen Weg finden. Und die, der Zugriff auf andere Systeme über das Netzwerk ist natürlich auch Teil der Hackerkultur. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass das jetzt so im Vordergrund steht. Ich meine, das ist ja im Prinzip früher, als es losging mit den Mailboxen, als man auch total langsame, unzuverlässige und vor allem echt teure Verbindungen hatte, wenn man das Telefonnetz benutzt hat, gab es ja fast überhaupt gar keine andere Möglichkeit, an Computer ranzukommen, als die in der Ferne zu suchen. Zumindest diese großen Maschinen, die man halt gerne hätte, aber die man sich nicht leisten konnte. Man war ja schon glücklich, wenn man Homecomputer hatte. Und das haben natürlich auch viele ausprobiert. Wobei da eben nicht immer die doch von vielen Leuten immer implizierte kriminelle Energie da drin steckt, sondern es ist eigentlich dasselbe spielerische Element, herauszufinden, was ist das, wie funktioniert das, wie kann ich damit spielen. So, einfach Wissensgier.
Es gab ja mal diesen tollen Spielfilm, ich habe den Namen jetzt vergessen.
Wau hat immer gesagt, vom Spieltrieb zur Wissbegier, das fand ich eigentlich.
Wer hat das gesagt?
Wau Holland, der den CCC mitbegründet hat, und der leider 2001 schon verstorben ist.
Weißt du, von welchem Spielfilm ich rede?
24?
Ja, 24.
23.
24.
24.
25. Der beruht ja auf Tatsachen, oder? Was ist
ja, daran? Er beruht auf einer wahren Begebenheit, wie die offizielle Formulierung ist. Das heißt nicht, dass er dokumentarisch arbeitet.
Ganz kurz nochmal den Sachverhalt. Da ging es um einen Typen.
Es ging um eine Gruppe von Hackern und vornehmlich eben um Karl Koch, die damals halt auch, wie viele andere, sich in den Netzen rumgetrieben haben und die dann dummerweise Kontakte aufgenommen haben zum Osten, zum KGB und dann eben da in so eine Spirale geraten sind, die für sie alle nicht gut war. Und am Ende endete das halt mit dem Tod von Karl Koch einige Jahre später unter mysteriösen Umständen.
Hast du schon mal so eine gefährliche Situation erlebt? Also wo du mit einmal Besuch von Leuten bekommen hast, irgendwas weiß ich, Geheimdienstlern oder sowas?
Also ich persönlich bin davon verschont geblieben, aber der CCC stand natürlich dann auch schon so ein bisschen im Blick der Behörden, insbesondere Ende der 80er Jahre. Als diese ganze Paranoia auch losging. Ich meine, das Problem war ja auch, als die ganzen Kinder aktiv wurden und durch die Datennetze gestiefelt sind, dann wussten die meisten Leute ja noch nicht mal, dass es so etwas gibt. Und natürlich wurde das dann von vielen Leuten entweder einfach nur als Bedrohung angesehen oder eben auch teilweise als Bedrohung aufgebauscht. Je nachdem, wie die Interessenlage war. Und das ist ja immer so dieses... Der Überbringer der schlechten Botschaft kriegt es dann ab, anstatt dass man eben reagiert und einsieht, ah ja, schön, dass du mir das mal gezeigt hast, dann erklär uns das nochmal ganz genau, was hier das Problem ist und dann tun wir was dagegen. Ja, wird halt einfach mit einem großen Hammer draufgehauen und auf die Bösen gezeigt. In Deutschland hält sich das ja nun Gott sei Dank auch in Grenzen. Es gibt hier irgendwie eine andere Kultur, in anderen Ländern sieht das ganz anders aus.
Da ist ja auch so ein Pathos dabei, so ein Aufklärungspathos und so ein David-Goliath-Pathos, oder?
Das ist Teil des Spiels. Ja, es hat sich halt so ein Mythos aufgebaut um das Hackerwesen. Ob der nun begründet ist oder nicht.
Ist der eigentlich abgeflaut in dem Maß, in dem diese ganzen Netze, in denen sich diese Leute tummeln, viel populärer im wahrsten Sinne des Wortes geworden sind? Also in dem sich immer mehr Leute doch relativ gut auskennen und sich relativ sicher bewegen in diesen Datennetzen? Ist so dieser Mythos, dieses Mysterium da so ein bisschen ausgeleuchtet worden?
Weiß ich nicht, ob ich da der richtige Adressat bin für die Frage. Es hat sich auf jeden Fall verändert, ist ganz klar. Also Computer sind mittlerweile eine populäre Geschichte und das ist auch gut so, weil es natürlich auch eine Normalisierung ermöglicht. Als CCC das erste Mal in der Öffentlichkeit auftauchte, war das natürlich der große Hammer. Es gab ja damals diesen berühmt gewordenen Haspa-Hack, wo man eben eine Schwachstelle in dem damals ganz alten Bildschirmtextsystem ausgenutzt hat.
Hamburger Sparkasse.
Hamburger Spaßkasse. Und da haben dann eben auf wundersame Weise 150.000 D-Mark damals den Besitzer gewechselt, natürlich nur virtuell. Und noch bevor halt irgendjemand auch nur eine Chance hatte, das zu bemerken, ist der Club damit eben an die Öffentlichkeit gegangen. Und dann passt es natürlich wunderbar, weil Bank, Hacker, Datennetze, das war
aber das hat zu das hat diesen Mythos total geprägt. Das ist ja bis heute
ja, und das hat natürlich prägend. Auch was Gutes gehabt, weil dadurch wurde vor allem der Club auch zu einem Sprachrohr. Und als solches versteht sich der CCC auch als Sprachrohr, als Mittler in der Öffentlichkeit.
Also das Sprachrohr von wem denn? Von jemandem, der sonst keine Stimme hat, oder?
Von natürlich vor allem der Hacker-Szene, ja. Also von den Leuten, sagen wir mal, von dieser technologisch aufgeklärten Minderheit, die einfach die Dinge versteht, die Zusammenhänge begreift, die aber natürlich auch sehr schwer zu vermitteln sind. Und das nach außen hin zu vermitteln, aber auch auf der anderen Seite natürlich das Bild der Öffentlichkeit auch nach innen zu vermitteln, das ist auf jeden Fall eine wichtige Rolle, die der Club gespielt hat in den letzten 20 Jahren.
Was sind denn da, du hast damals BTX, Deutsche Post, Haspa genannt, was sind denn heute so die wichtigen Themen oder wichtigen Objekte vom CCC?
Viel. Also derzeit ist natürlich die ganze Auswirkung des Terrorismuswahns der letzten Jahre. Wir bekommen halt jetzt eine Überwachung auf allen Ebenen, die absolut bedrohlich ist. Videoüberwachung in jedem Bus, Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Videoüberwachung auch in zunehmendem Maße in privaten Sphären. Das droht. Dann,
aber wo ist da der Ansatz von CCC? Ich meine, da sagt jeder Datenschützer moniert das und stellt sich hin und sagt, das ist bedenklich, die und die Gefahren gibt es. Was ist da der Ansatz von CCC? Also was könnt ihr da machen? Was ist da euer spezieller Ansatz?
Wir klären auf. Also so gut wir das eben können, so als desorganisierte Struktur. Ah, ich habe euch übrigens was mitgebracht.
Wow! Können wir das behalten? Oder? Ja. Echt, wir kriegen Geschenke. Das ist ja toll. Ja. Ich kann ja mal versuchen, einen Luftballon zu lange aufzublasen. Pause, oder?
So, nur das Thema gerade hier, für jeden eins, auch für Frau Katja habe ich eins mitgebracht. Entschuldigung.
Das war der Luftballon, nicht Cindy.
Erfassung. Erfassungsunion, Schnüffelrepublik Deutschland, Überwachungspass.
Das ist, klasse. Das ist die Ausgabe 87 der Datenschleuder, ein seit ewigen Zeiten, seit 84 erscheinendes, viermal im Jahr erscheinendes Magazin des Clubs. Das kann man halt abonnieren. Und das ist eine Sonderausgabe gewesen, die sich halt ganz spezifisch nur dem Thema elektronischer Reisepass gewidmet hat, der jetzt gerade eingeführt worden ist, um einfach mal klarzumachen, wie es da aussieht. Ein schönes Beispiel, und das ist vielleicht auch jetzt mal ein Beispiel für deine Frage, so die Demonstration, wie kann man einen Fingerabdruck nachmachen und ähnliche Sachen. Dazu gibt es auch ein Video im Netz.
Sehr interessant.
Das heißt, wir versuchen natürlich mit unseren eingeschränkten Möglichkeiten zu zeigen, erstmal, wo hilft Technik wirklich und wo hilft sie nicht weiter? Wo ist vor allem auch der ganze beschlossene Maßnahmenkatalog einfach überflüssig? Weil viele der Maßnahmen helfen einerseits nicht, auf der anderen Seite schaffen sie eine ganze Menge Probleme, was Privatsphäre betrifft, eine ganze Menge Probleme, was einfach auch unsere Bewegungsfreiheit und damit eben auch unsere Freiheit im Allgemeinen
betrifft. Ein bisschen konkret, also grundsätzlich der Vorwurf ist, der Staat erhält sowas wie Bewegungsprofile seiner Bürger und das geht ihm gar nichts an. Das wäre sozusagen der grundsätzliche Vorwurf.
Ja. Aber zum Beispiel ein Beispiel fand ich, glaube ich, ganz interessant und kann das so ein bisschen illustrieren. Ich glaube, das war auf dem letzten Kongress vorgestellt worden, wo diese Österreicher mit relativ simpler Technik, aber doch viel Know-how sich quasi eingehackt haben in die Funkverbindung von einer Überwachungskamera.
Genau, in Wien.
In Wien. Und wo dann irgendwie festgestellt wurde, dass die Polizisten, die diese Überwachungskamera steuern, sie nicht auf potenzielle Terroristen oder so lenken, sondern eben, was haben sie gemacht?
Die haben dann den Zoom benutzt und die Kamera geschwenkt und dann halt auch mal direkt auf Privatwohnungen draufgehalten und da mal ein bisschen geschaut, was da noch so passiert. Also diese vorgebliche Maßnahme, wir überwachen den öffentlichen Raum, um ihn sicher zu machen, zeigt, also an der Stelle hat es ganz klar gezeigt, Technik hat einfach immer ein Missbrauchspotenzial und man muss von vornherein auch immer bewerten, wie hoch ist das Missbrauchspotenzial und man muss vor allem auch abwägen, ist einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass es missbraucht werden kann, vielleicht schon ein Grund, das von vornherein sein zu lassen. Und das ist meiner Auffassung nach in den meisten Fällen so. Denn klar steht da irgendwo im Gesetz, das wollen wir ja gar nicht. Anderes Beispiel ist die Autobahn. Maut. Die ganzen schönen Kameras, die jetzt quer über diese ganze Bundesrepublik erfasst wurden, wie hieß es am Anfang? Ja, das ist ja nur für die Lastwagen. Ja. Kaum gab es mal irgendwo eine Autobahnmaut, kommt unser Innenminister und meint so, naja, also wenn man jetzt nach den Mördern sucht und so, da kann man ja auch die Kameras, wir haben sie ja eh schon, das kostet ja gar nichts, müssen wir es ja nur einschalten. Und so geht es dann halt einfach in kleinen Schritten so weiter und wir werden es erleben, in ein paar Jahren ist es halt einfach mal Standard. Dann werden einfach alle Wagen immer erfasst, dann werden wir wahrscheinlich auch noch eine Maut für die privaten Wagen, für die privaten Fahrten bekommen und so weiter.
Ist nicht klar, dass das so kommt.
Und dann fallen die Daten halt einfach an und dann wird eben gar nicht mehr ausgesiebt und dann kommt der nächste, im nächsten Fall, wo irgendein Terrorismuswahn ist, da muss das dann eben auch alles nochmal durchforscht werden, dann werden Profile gebildet, dann werden Auffälligkeiten gemacht. Sie fahren aber regelmäßig von da nach da und dann war ja da der Anschlag und was ist denn damit? Das ist auch immer die Gefahr, man kommt halt einfach in Verdacht. Und man wird eben auch schon überwacht, obwohl man eigentlich gar nicht erstmal verdächtig ist. Und das ist die Umkehrung des Rechtsstaates und das geht einfach.
Zumal ja die Kriminellen oder die Terroristen, die diese Maßnahmen bekämpfen sollen, wahrscheinlich es sehr leicht haben, sie zu umgehen, oder?
Eben. Also die benutzen halt einfach die Autobahn nicht. Und so ist das eigentlich mit fast allen Techniken. Genauso der Überwachungswahn im Internet. Jetzt wurde auf EU-Ebene die Vorratsdatenspeicherung beschlossen. Das heißt, es wird jetzt einfach erstmal alles mitgeschnitten, also die eigentlichen Verbindungen, also nicht die Daten selber, die übertragen werden, weil das ist technisch derzeit noch nicht möglich. Manche Länder tun allerdings auch das bereits. Aber EU-weit geht es erstmal darum, nur dieses Wer mit wem. Bloß wenn man sich mal Software anschaut, die heute schon existiert, die eben solche Wer mit wem Protokolle auswertet, im Telefonnetz und so gibt es das schon seit langer, langer Zeit, da läuft einem nur noch der kalte Schauer über den Rücken.
Gleichzeitig sind es so wahnsinnig viele Daten. Sind die tatsächlich mit solchen Werkzeugen zu handhaben?
Man soll sich echt keine Illusionen machen. Die Technik schreitet so rasant voran und es gibt so viel Datenkapazität. Man braucht sich ja nur anschauen, was Google alles speichert und innerhalb von Bruchteilen von Sekunden findet. Da ist dem ist keine Grenze gesetzt.
Also
es gibt
nur
Länder, die speichern alles.
Nur so als Hausmarke, die Zahlen mag nicht 100% stimmen, aber es gibt in Deutschland einen zentralen Internetknoten, der sitzt in Frankfurt, wo so dieser ganze Deutschland, Europaverkehr mit Amerika drüber läuft. Und die haben, glaube ich, gesagt, wenn sie jetzt alles speichern müssten, diese ganzen Verbindungsdaten, fallen pro Tag, glaube ich, 630.000 CD-ROMs an, nur an Daten, nur an Verbindungsdaten.
Ja gut, in CD-ROMs misst man das ja heutzutage nicht mehr. Da gibt es schnelle Festplatten und...
Na nur so, aber CD-ROM ist eine Größe, die sich ein Normalbürger noch vorstellen kann.
Ja, das klingt erstmal viel, aber es ist eben auch nicht so, dass es nicht machbar wäre. Mhm. Und die Preise sinken unaufhörlich und von daher... Das kann nicht das Argument sein. Es kann nicht das Argument sein, dass aus heutiger Sicht es vielleicht unter Umständen teuer wäre. Übermorgen sieht es schon wieder ganz anders aus und da muss man jetzt drüber nachdenken.
Was ich problematisch finde, ist, dass sozusagen auf der einen Seite gibt es diese Bestrebung der Überwachung und der Kontrolle und auf der anderen Seite die Leute, die überwacht werden, die aber gar nicht noch wie vor 20 Jahren ein Bewusstsein davon haben, dass da was passiert, dass wir überwacht werden. Also dass es im Grunde genommen vielen Leuten einfach vollkommen egal ist oder dass die das nicht wirklich
es ist sicherlich vielen egal, aber es ist nur deshalb egal, weil sie auf der einen Seite nicht verstehen, was eigentlich tatsächlich passiert. Und auf der anderen Seite gibt es auch so diese Grundhaltung, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, was passieren würde, wenn man wirklich den ganzen Tag eine Kamera auf einen gerichtet ist, dann würde ich das schon sehr stark bezweifeln, dass niemand was zu verbergen hat und eher mutmaßen, dass eigentlich jeder was zu verbergen hat. Und das ist auch richtig so, man muss auch was zu verbergen haben. Man braucht einfach dieses Maß an Privatsphäre, denn durch diese permanente Überwachung ändert sich das eigene Verhalten. Und das ist eben genau das, was mir die Freiheit nimmt. Denn Freiheit bedeutet, das tun können, was ich einfach machen will und auch meine Fehler machen können. Ich meine, wer von uns ist noch nicht zu schnell auf der Straße gefahren, wer ist noch nicht bei Rot über die Ampel gegangen? Das sind halt alles diese Sachen, das potenziert sich durch mehr Technik.
Ich finde auch, dass das was mit Autonomie zu tun hat. Also wenn du autonom handeln willst, was ja so ein Kernmerkmal des freien Individuums ist, dann bedeutet das, dass du dein Handeln selber bestimmen können musst. Wenn du aber, das geht aber glaube ich nur, wenn du ungefähr davon, beziehungsweise wenn nicht alle anderen über dich etwas wissen, ohne dass du weißt, dass diese anderen etwas über dich wissen. Weil du musst davon ausgehen, dass bestimmte Dinge andere Leute nicht wissen. Denn nur dann kannst du dein Handeln einigermaßen berechenbar bestimmen. Wenn du aber nicht weißt, was andere über dich wissen oder andere viel mehr über dich wissen, als du weißt, dass sie über dich wissen, ist dein Handeln eingeschränkt. Dann bist du nicht mehr autonom.
Ich sehe aber ein anderes Problem dabei. Ich sehe das Problem dabei, dass es dazu zu diesen Tendenzen zum Überwachungsstaat wahrscheinlich kaum eine Alternative gibt. Weil wir würden uns ja dann sonst idealerweise einen Staat wünschen, der sagt, okay, ich habe die technischen Möglichkeiten, eure Bewegungen zu überwachen, aber ich mache es nicht aus so einem Ehrenkodex heraus. Ist das die Lösung? Das würde doch wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Die Erfahrung, die wir haben, ist doch, dass die Überwachungsmaßnahmen, die technisch möglich sind, durchgeführt werden, oder?
Sind wir so schlecht gefahren ohne Überwachung?
Wir hatten keine Überwachung, weil es nicht ging.
Ja gut, aber warum müssen wir das jetzt haben, nur weil es geht? Es hat sich ja in dem Sinne nichts geändert.
Aber wie soll das praktisch funktionieren? Also brauchen wir praktisch
eine großes Art, Problem, ein großes Problem ist auch, diese Systeme vergessen nicht. Ja, wenn erstmal angefangen wird, alles aufzuzeichnen, dann ist man auch für Sachen verantwortlich, die man vor 10 Jahren gemacht hat, wo man sich selber schon gar nicht mehr dran erinnert, wie, das habe ich schon mal gemacht, das habe ich gesagt, die Einstellungen haben sich geändert und so weiter. Vor allem, wenn man ganz jung ist, was macht man, was baut man nicht alles für eine Scheiße? Und so hängt einem das dann ein Leben lang ab und es hat eben Konsequenzen. In den USA kann man heute irgendwie keinen Job mehr kriegen ohne Drogentest, man kann keinen Job mehr kriegen ohne das und das und das zu versichern. Wir stehen kurz davor, dass eben auch ein Gentest wichtig wird, um überhaupt noch in bestimmte gesellschaftliche Strukturen hereinzukommen.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, also diese praktischen Beispiele, weil wenn wir vorhin dabei waren, den Leuten ist es mehr oder weniger egal, was sie preisgeben, dann glaube ich, hängt das zu ganz großen Teilen damit zusammen, dass einfach noch keine praktischen Beispiele wirklich im allgemeinen Bewusstsein verankert sind, wo Leute tatsächlich unschuldig in Probleme gekommen sind, weil eben an diversen Stellen viele Daten von ihnen gesammelt wurden, ohne dass sie das mitbekommen haben, und dann an anderer Stelle 1 und 1 und 1 und 1 und 1 zusammengezählt wurde zu so einem Profil und sie deshalb unschuldigerweise in Schwierigkeiten gekommen sind.
Kannst Beispiele du? Gibt es ja. Also zum Beispiel diese Typen, die jetzt, die in Guantanamo waren und da unberechtigt festgehalten wurden, über die der Film gemacht wurde. Der eine ist erkannt worden angeblich auf einem Foto gemeinsam mit Bin Laden. Also die hatten irgendein Foto von vor Jahren,
wo in dieser Mensch sozusagen?
Das weiß ich nicht.
Achso, okay.
Wo Bin Laden drauf war mit einer Person, die dieser Person ähnlich sah und saß. Und deswegen war der 3 Jahre, obwohl das ja sowieso alles illegal ist, was die Amerikaner machen, aber das war der Grund dafür.
Ja, aber das ist nicht praxisnah, denn...
Ja, also ja, das ich ist weiß, auch schwierig. Das heißt ja auch nicht, dass man das immer, unbedingt immer mitgeteilt bekommt. Vielleicht gehen einem halt einfach Dinge schon verloren. Also das Bedrohungsszenario, man muss es vor allem umdrehen. Ja? Also man darf gar nicht dieser Logik folgen, so mit, ja, aber es gibt ja noch überhaupt gar keine großen Gegenbeispiele. Ich will was anderes. Ich will überhaupt erstmal den Beleg und die klare Begründung dafür, warum es nötig ist, weil es ja bisher offensichtlich auch ganz gut gegangen ist.
Ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir ja im Prinzip auch zu, nur ich überlege halt, wenn ich mit mich Leuten unterhalte und diese Argumente vorbringe, dann heißt es immer, ja, so what? Irgendwie betrifft mich doch nicht. Das ist doch, ja, ich surfe im Internet, ja gut, okay, Kreditkartennummer hier und da, ja gut, Videoüberwachung in der Sparkasse und ja, ich weiß, sie filmen nicht nur den Eingang, sie filmen auch den Bürgersteig. Ich kenne niemanden, aber der damit ein Problem hat.
Das
ist eine alte
Geschichte. Das haben ja die Leute schon immer gesagt. Sozusagen, ich habe
genau, nichts
zu verbergen. Aber ich finde, dass, also ich finde, auf der anderen Seite gibt es eben wirklich eine Entwicklung dahingehend, dass man immer mehr bereit ist, von sich preiszugeben. Also sagen, im Internet, in dem ich verkehre, gibt es eine exhibitionistische Flut.
Das ist aber auch eine spezielle Branche, oder?
Naja, komm, das ist erstens ein großes Geschäft. Das sind irgendwie auch Hunderttausende und es gibt ja auch irgendwie auch Hetero-Single-Börsen und tralala. Mit
ja, gut, aber das ist eine bewusste Entscheidung. Ich meine, wenn ich selber bewusst meine Selbstbestimmung über das, was man mit seinen eigenen Daten, was mit den eigenen Daten geschieht, das ist wichtig. Und das ist ja auch in Ordnung. Wenn ich lebe ja nun eigentlich auch eher ein öffentliches Leben. Ich habe einen Blog, ich mache Podcasts, also ich bin sichtbar. Mir ist auch klar, aus dem Internet kann man mich gar nicht mehr rausradieren. Ja. So, das ist mir relativ früh klar geworden. Aber es gibt eben andere Leute, die sehen das ganz anders. Und die müssen genau das gleiche Recht haben, eben auch privat zu bleiben, wenn sie es möchten. Und genau das ist in Gefahr.
Ja, aber der Punkt ist, was ich mich frage, dass da doch eine Veränderung des Bewusstseins stattgefunden haben muss. Noch gegenüber von vor 20 Jahren, was weiß ich. Also da haben alle Leute meinetwegen von rosa Listen erzählt.
Klassisches ja. Beispiel Volkszählung. Niemand wollte sich volkszählen lassen. Und das, was sie heute täglich im Internet preisgeben, ist ein Vielfaches von dem, was sie damals hätten erzählen sollen.
Ein Schlüsselereignis war der 11. September. Ich glaube, seitdem, das war so ein Schock, dass seitdem viele Leute sagen, ja, durchleuchtet mich. Ich will alles preisgeben, damit das nicht mehr passiert. Könnte das sein?
Das mag sicherlich für viele Leute eine Rolle spielen, aber man muss diesen Leuten auch ganz klar sagen, das ist nun mal sicherlich ein großes Ereignis gewesen, aber nichts davon, was an technischen Maßnahmen beschlossen wurde, an Überwachungsmaßnahmen, an sonstigen Grenzkontrollen, elektronische Reisepässe, nichts davon hätte dieses Ereignis auch nur im geringsten verhindern können.
Sie haben es ja nicht verhindern können, sie hatten ja die Daten der Leute, die das gemacht
haben. Ja, eben. Und also es ist alles total bogus und es sind alles vorgeschobene Argumente, um eben Techniken einzuführen, wo einfach auch ein großer Markt dahinter steht. Es gibt einfach eine riesige Industrie, die einfach mit den Hufen scharrt und darauf wartet, dass eben das gemacht wird. Der elektronische Reisepass, wenn man mal die Bundesregierung fragt, warum sie das irgendwie jetzt so überstürzt irgendwie einführen, es gibt dafür keine wirkliche Begründung. Die einzige Begründung ist die, wenn wir die Ersten sind, dann setzen wir in Europa den Standard.
Ja, so nach dem Motto, Technik verkaufen.
Ja, dann können wir die Technik verkaufen und dann machen wir da eben auch Business. So. Ja. Dann hat die Bundesdruckerei jetzt auch endlich mal wieder was zu tun, weil so gut geht es ihr nicht. Und das sind halt einfach die Konsequenzen, die das
spielen auf jeden Fall eine Rolle. Aber was ich mit diesem praktischen Beispiel meine ist, wenn ich Datenschleuder lese, wenn ich da auf diesen Kongress gehe, da ist ganz viele Dinge funktionieren im Konjunktiv. Wenn das, dann könnte. So. Ich kann das nachvollziehen. Ich halte das oft ja für realistische Szenarien. Aber wenn es darum geht, ein breites Bewusstsein zu schaffen, dann ist dieser Konjunktiv nicht überzeugend, sondern dann braucht man praktische Beispiele. Also sowas, deswegen habe ich das erzählt mit diesem Wagen, mit diesem Polizeiüberwachungsvideo, wo die sich da eingehackt haben. Das ist was, wo sich Leute, die nicht technisch bewandert sind, vorstellen können, sich reinversetzen können in die Lage und denken, wenn diese Kamera mir jeden Abend hier ins Fenster guckt, finde ich das irgendwie angenehm und die Polizisten zeichnen das womöglich auf. Da können die Leute ein Verhältnis zu entwickeln, auch wenn sie nicht so technisch bewandert sind. Und ich glaube, ich habe auch mit Rena Tangens vom Föbot darüber gesprochen. Mhm. Die ist so drin in ihrer Materie und hat aber gleichzeitig so viele von diesen praktischen Beispielen auf Lager, die aber nicht kommuniziert werden. Das finde ich, müssten solche Vereine, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, ja, breites Bewusstsein
zu
schaffen.
Man kommt ja schon nicht mehr hinterher. Ja. Also es wird ja in einer Geschwindigkeit mittlerweile beschlossen und weitergeplant, dass einem einfach nur noch die Spucke wegbleibt. Das ist wirklich. Ich kann dann noch, auch nochmal auf das letzte Chaosradio verweisen, wo wir das auch als Thema hatten. Es gab auf dem letzten Kongress so einen Vortrag We Lost the War, wo einfach auch mal so eine etwas pessimistische Sicht der Dinge dargestellt wurde, nach dem Motto, alles, was wir immer vorher gesagt haben, es kommt jetzt, es wird jetzt gerade beschlossen, es ist durch, es wird installiert und wir haben einfach einen gewissen Teil nicht erreicht. Auf der anderen Seite heißt es auch nicht, dass wir da eben klein beigeben, sondern natürlich machen wir da an der Stelle auch weiter. Aber es ist schon bedrückend zu sehen, wie sich derzeit einfach mit einer Geschwindigkeit alles entwickelt. Und wir sind jetzt auch technisch an einem Punkt angelangt, wo ganz viele alte Träume und Metropolis-Visionen einfach für 9,50 Euro im Baumarkt zu kaufen sind. Und Videoerkennung, automatische Bildererkennung, das ist alles kein Science-Fiction mehr.
Gut, aber was können wir denn dagegen tun, wenn wir so eine Gesellschaft nicht wollen?
Na, auf der einen Seite natürlich aufklären und Bewusstsein schaffen. Das muss halt bei den Leuten einfach ankommen. Das ist ganz klar.
Ich bin ja da pessimistisch, um das nochmal zu wiederholen, dass ich glaube, wenn diese technischen Instrumente bestehen, werden sie auch angewendet. Das ist, zeigt jedenfalls die Erfahrung.
Ja, genau.
Und deswegen,
Gelegenheit macht Diebe.
Deswegen könnte ich vielleicht auch, also ich würde denken, dass Aufklärung vielleicht nicht reicht.
Sondern?
Ja, vielleicht braucht es eine Art von Bürgerrechtsbewegung, von digitaler Bürgerrechtsbewegung.
Gibt es ja.
Die gibt es ja auch. Die sagt sozusagen, wir brauchen einen Kodex, bestimmte Tabus, die nicht überschritten werden sollen.
Gibt es auch, aber die wird halt nicht in dem Maße gefördert, wie die Industrie gefördert wird. Wenn die Industrie sagt, wir müssen aber hier Geld verdienen und Arbeitsplätze und lalala, sondern sind immer alle sofort gewerber Fuß. Aber wenn man sagt, naja, aber was ist denn mit der Freiheit? Und dann so, ach naja, die Freiheit.
Wobei die Freiheit ist ja immer so. Wird denn diese Datenschutzbewegung eine ähnliche Karriere machen wie Umweltschutz?
Das wäre natürlich zu wünschen.
Aber nur dann, ich meine, die Umweltschutzbewegung und auch die Anti-Atomkraft-Bewegung, die hat funktioniert. Der Antrieb war Angst. Das muss man ganz klar sagen. In den 80er Jahren, ich weiß nicht, ob ich
genau.
Wir hatten wirklich natürlich Angst vor der Ökokatastrophe, vor dem Krieg und vor der Atomkatastrophe.
Genau.
Und so eine Angst
weil die Leute nicht verstehen oder beziehungsweise nicht sehen, wo berührt mich das? Ja, wenn das AKW daneben ansteht und da weiß jeder, wenn es in die Luft fliegt, dann ist es hier vorbei oder wenn die, SS-20 oder wie auch immer. Das war eine plastische Sache. Das, glaube ich, ist wirklich zentral.
Das ist das
Bedrohliche daran. In den 80er Jahren, da gab es...
geht in kleinen Schritten.
Ja, aber da gab es natürlich auch eine Angst vor einem zunehmend restriktiveren Staat. Also diese ganzen Debatten um den radikalen Erlass und so weiter. Ja, also die Geschichten von den Leuten, die auf Vietnam-Demos fotografiert worden sind und so weiter. Da war schon ein Bewusstsein. Da, auch wenn da kein AKW daneben stand, da hatten die Leute doch irgendwie, da war einfach dieses Misstrauen gegenüber dem Staat viel größer. Das war der Punkt.
Umwelt und Krieg, das ist halt einfach sehr greifbar. Und das Problem in der digitalen Welt ist, die ist einfach noch nicht greifbar. Wir kommen jetzt erst langsam dahin.
Das Bild des Staates hat sich, glaube ich, auch gewandelt. Der Staat
ist nicht mehr so böse wie
früher.
Weil es auch nichts gibt. Also, weil eben das, was er macht, nicht als böse empfunden wird.
Okay, also...
Vielleicht brauchen wir auch sowas erstmal wie ein digitales Tschernobyl, das, was die Leute aufrüttelt. Irgendein Fall, der so drastisch ist, dass jeder versteht, das geht mich an. Aber was soll das sein?
Naja, also in Amerika zum Beispiel, weiß nicht, diese Identitätsklau da mit den Kreditkarten, wo Leute sich, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 140.000 oder so Datensätze von Kreditkartennutzern beschafft haben. Und damit halt einkaufen gegangen sind.
Können wir das nicht mal machen, sowas? Irgendwie, du hast so deinen Computer mit, Tim. Das wäre doch jetzt mal die Gelegenheit, dass du uns so ein bisschen was mal vorführst.
Amazon for free.
Das wäre doch sehr schön.
Der Showhack, der wird ja auch gerne hinterfragt, aber das lehnen wir dann immer
gerne ab. Komm, Tim, du hast doch deinen Computer mit, oder? Du hast doch alles dabei.
Ich, natürlich.
Also dann
aber du hast auch einen Computer, oder nicht?
Nee, ich habe den nicht dabei.
Nein?
Der ist in Gewalt von anderen.
Wie bitte? Nein. Tim, das wäre doch schön, wenn du jetzt mal einfach...
Ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt eine Atomkraftwerk in die Luft sprengen?
Nein, fahr erstmal hoch und dann können wir mal gucken.
Ja, aber wir haben noch 14 Minuten. Ich weiß nicht, ob das reicht für
ist das so? Natürlich, klar. Das ist doch schnell. Das war
ja
das Land.
Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht um irgendwo...
Also, wenn ihr mich
nicht
unterstützt...
Das ist aber das schon, was ich vorhin sagte. Das Reinhacken trennt euch davon. Das spielt keine Rolle. Ja? Hacker-Szene ist einfach eine Gruppe von aufgeklärten und politisch motivierten Leuten, die einfach gerne Dinge vermitteln möchten, die sich gerne spielerisch mit Technik auseinandersetzen.
auseinandersetzen, die Grenzen überschreiten und an der Stelle eben dann auch der Öffentlichkeit die Fakten präsentieren und sagen, hier so, das ist unsere Sicht der Dinge. Jetzt an der Stelle müsst ihr natürlich auch selber das Gehirn einschalten.
Ich würde nochmal kurz auf ein anderes Thema gerne kommen, kurz vor Schluss. Du hast vorhin ein paar gute Sachen über das Küchenradio gesagt. Vielleicht gibt es auch noch ein paar schlechte, die wir besser machen können, mal abgesehen vom Schwanken.
Ach so,
Finde ich langweilig. Ich war so verwundert, dass ihr euch auf so eine inhaltliche Diskussion eingelassen habt. Da bist du doch normalerweise, ziehst du doch nach 5 Minuten die Notbremse.
Wo, wie, jetzt eben? Das hat mich auch interessiert.
Jetzt wollte ich mal.
Ich würde jetzt lieber noch ein Lied singen. Weil ein Lied, das auch passt.
Das ist genauso blöd. Lass uns lieber weiterreden.
Nein, ich singe jetzt mein Karnevalslied, was jetzt auch dazu passt. Mein Lieblingskarnevalslied ist ja eigentlich von Marit Sponheimer, Heile, Heile Gänse, aber das singe ich jetzt nicht, sondern ich singe jetzt von einem Bonner, also Moment. Adorno hatte recht, tam, tam, die Welt ist schlecht, die Welt ist schlecht und auch der Olle Precht, die Welt ist schlecht. Du hast mich jetzt verunsichert.
Ich hab doch gar nichts
du gesagt. Hast neulich übrigens in der Kneipe gesungen. Weißt du das? Das darf ich vielleicht gar nicht erzählen. Du hast neulich gesungen. Ich war neulich mit Onkel Andi in der Kneipe und er fing an zu singen. War
ist sehr das schön. Jetzt auch schon verboten? Oder hast du
nein, das ist nicht verboten.
Du so in, aber so du wurdest beobachtet.
Das werde ich mir dann nachher auf der Überwachungskamera anschauen.
Ja, ich glaube, ich hoffe nicht. Das ist...
Ja, um vielleicht nochmal ein bisschen anderen Spin irgendwie die Sache reinzubringen, weil es ist natürlich immer so, das ist immer einfach oder naheliegend, das Hacker-Thema halt vor allem auch wirklich so mit diesen ganzen Bedrohungsszenarien, den Kampf dagegen und so weiter. Robin Hood, der Einzelne, der irgendwie für die Masse
kämpft. Ja, mich hätte jetzt auch die spielerische Ebene interessiert mit dem Showhack, das wäre hier leider abgeschmettert worden
ist. Ja, ist auf jeden Fall auch eine sehr kreative Szene. So, und das ist auf jeden Fall ein ganz starkes Merkmal.
Wieso? Also, was ist daran kreativ?
Na, die Leute, also grundsätzlich ist es erstmal kreativ, überhaupt Lösungen zu finden für komplexe Probleme. Also, wenn man jetzt allein hier mal dieses Beispiel mit dem Fingerabdruck, wie schafft man es, sich einen anderen Fingerabdruck zu machen?
Das kannst du mal erzählen.
So ein bisschen wie früher bei
Ips mit Gimmick. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer so Mickey Mouse gelesen und ich habe auch nie Fischertechnik geliebt. Ich habe immer Lego gebaut.
Aber ihr habt jetzt hier kein Set dazugelegt, ne? Wie man sich so ein.
Nö, aber das ist auch alles sehr einfach.
Wie geht denn das jetzt? Erzähl doch mal.
Ja, es fängt an mit einer Flasche. Man nimmt halt einfach mal den Fingerabdruck direkt mit Tesafilm von der Flasche ab. Mhm. Und danach scannt man das Ganze, beträufelt das mit so einem weißen Pulver, dann scannt man das einfach auf dem Computer, druckt das wiederum auf den Laserdrucker aus. Und der Laserdrucker,
weißes Pulver? Was denn für ein weißes
Pulver? Der benutzt so einen Toner und dadurch hebt sich das eben auch ab. Und dann kann man das Ganze wiederum mit so einem gummierten Material bestreichen, zieht es ab und schon hat man seine Positivvorlage. Die klebt man sich einfach auf den Finger und los geht's.
Aber viele Scanner haben eine Lebenderkennung.
Nicht wirklich verstanden.
Oder? Ja, Lebenderkennung kriegt man auch noch. Ich meine, Lebenderkennung, ich habe ja da auch einen lebenden Finger dahinter, wenn ich das in dem Moment benutze. Also bisher hat Starbuck eigentlich alle Systeme, die auf dem Markt sind, gefixt bekommen. Der läuft immer über die Cebit und testet irgendwie alles aus, was neu auf dem Markt ist und kommt immer lächelnd zurück.
Also wenn man in die Vereinigten Staaten einreist, muss man jedes Mal wieder seinen Fingerabdruck abscannen lassen und die Iris wird fotografiert oder das Gesicht weiß ich nicht genau.
Ja, also müsste man nur, also das mit dem...
Ja, die bauen eine weltweite Datenbank und die Bundesrepublik Deutschland macht das auch noch elektronisch lesbar, baut sie in den Pass ein, damit auch wirklich jeder Staat, in dem man einreist, das auch gleich schön die biometrischen Merkmale auslesen kann. Das ist alles ganz wunderbar. Also so für Terroristen wird es demnächst echt einfach, dadurch, dass irgendwie alle eindeutig identifiziert sind und digitalisiert sind in einem standardisierten Format. Also der Hammer war ja, dass sie auch noch diese Funkchips damit eingebaut haben. Da gab es dann Gott sei Dank wegen des Widerstands noch eine technische Modifikation da dran. Aber der Gedanke, mit so einem Pass rumzulaufen, man ist auch noch auf 10 Meter Entfernung als Bürger der Bundesrepublik Deutschland automatisch erkennbar. Das wird natürlich jetzt für den potenziellen Terroristen einfach mal super, weil der braucht sich gar nichts mehr einfallen lassen. Der stellt einfach nur noch so ein Gerät dahin, was halt explodiert, wenn der passende Bürger vorbeikommt. Also, das ist halt einfach immer dieser Seiteneffekt.
Jetzt
sind wir schon wieder bei diesen Bedrohungs.
Nee, aber das ist.
Ja, aber das ist. Jetzt haben wir noch keinen Eierlikör getrunken. Ich möchte ja gerne noch.
Also, da möchte ich aber, wenn, dann neue Gläser rühren. Nicht, dass
ich
jetzt mit dem Rot.
Nee, hast du Eierbecher? Ich finde, Eierlikör muss aus Eierbecher.
Das sieht aus Holz. Das ist nicht so toll.
Nicht?
Ja, ich suche mal. Nimm doch mal, da stehen so blaurändrige Schnapsgläser.
Hier.
Jo.
Die sehen ja so ein bisschen aus wie Eierbecher.
Nein, die nicht.
Die hier?
Ja.
Die sind gut.
So.
Ja.
Ja, wir können ja mal die Perücken tauschen, also sozusagen auch, um nochmal neue Identitäten auszuprobieren.
Rotieren?
Ja, einmal
das rotieren. Das Rotationsprinzip okay, einführen also bei Küchenradio.
Nimmst die.
Die ist ja total zerfetzt, diese.
Also mal die, einfach weiter, nimm deine ab.
Das kriege ich den Helm.
Ja, du kriegst den Fes.
Den Fes.
Philipp stand diese graue Perücke total gut. Jetzt
muss ich das schwarzen Bommel nach rechts oder nach links
das machen? Das weiß ich nicht. Also irgendwie auf die Seite auf jeden Fall.
Okay.
Das hat Theatur, das kommt irgendwie so rüber.
Andreas, hol mal dein Foto.
Das sieht echt hippie-mäßig aus. Also Onkel Andi sieht richtig hippie-mäßig.
Ich finde auch, das passt jetzt viel besser als vorher.
Nee, der hat der Afro besser gestanden.
Meinst du?
Ja, also durch den Fes hast du, der passt wie angegossen auf deinen Kopf.
Stimmt, der sitzt ziemlich dicht.
Ja, ja, der ist so, aber ist eigentlich zufrieden.
Also ist schon toll. Schick.
Ja, ist total. Das also war ja ein Standard.
Wir machen so
im Porträts. Osmanischen Reich haben
jetzt
das ja alle.
Jetzt kommt das
so. Nee, nicht das Gruppenfoto, wir machen erstmal nur Porträts.
Achso, jetzt kommt Porträts. Wie sieht denn das jetzt?
Okay.
So, genau. Jeder
macht sehr digital Porträt. Hier alles im Übrigen.
Ja. Ich finde es so toll, wenn man so langes Haar hat, dass man sich so aus dem Gesicht wischen kann. Das finde ich total.
Das sieht auch sehr, sehr aus wie Cindy.
Echt? Ja. Endlich.
Hat was.
Ja, ich gebe mir da nicht so viel Mühe, weil ich dachte für dieses blöde Foto.
Lachen.
Wir hatten ja mal einen Fotografen, der hat meine Zähne retuschiert. Das fand ich total cool. Das wird ja hier nicht mehr gemacht.
Darfst nicht so viel wackeln mit dem Kopf, sonst wird das Bild wieder so unscharf.
Wie ich.
Oh. Also, es klappt jetzt ja, wieder okay. Nicht. Also, jetzt ist aber jetzt blöd. Jetzt passiert gerade gar nichts.
Ach, dreh dich mal richtig zu mir, nicht so.
Ah,
ach so.
Nicht so. Das Porträt.
Also. Tja, ich. Karneval ist jetzt ein bisschen kurz gekommen als Thema, ja, aber als Metathema stand das natürlich im Raum, weil da geht es natürlich auch um Ausleben von Freiheit ohne Kontrolle sozusagen.
Und Kondom, wolltest du jetzt sagen.
Findest du?
Nein, stimmt, nee. Und eigentlich will man ja immer Karneval haben, nicht?
Man will nicht immer Karneval haben, nein, das ist ja das.
Aber in Berlin ist doch immer Karneval.
Ja, das stimmt schon. Ja. Nein, ich meine das ganz ernsthaft, da geht es ja sozusagen genau auch um unkontrolliertes Rausch erleben, sozusagen. Dazu dient ja die Maske. Und wenn man sozusagen mit diesem Überwachungsstaat ist das ja nicht möglich.
Nee, ich glaube, Blitz ist nicht so gut.
Blitz ist doof. Blitz ist
nicht so gut. Ich mache immer ohne Blitz.
Ja, die Digitalkameras, die können das ja auch super. Die brauchen ja eigentlich gar keinen Blitz mehr.
Kann man dann auch ein bisschen aufhellen, wenn es wirklich zu dunkel ist.
Ja, jetzt ist es extrem dunkel. Ich glaube, wir müssen...
Hat eigentlich unter deiner... Also verbringst du schon viel Zeit am Computer und so.
Ja.
Also hat das auch mal Auswirkungen gehabt auf dein Beziehungsleben oder so? Dass deine Freundin mal gesagt hat, also jetzt reicht's mir, jetzt da hängt dauernd irgendwie da am Netz und hat keine Zeit für mich und so?
Also mich gibt's nur mit Netz, von daher
stellt
sich die Frage gar nicht.
Also hast aber doch, also das, du hast doch nie so eine Konkurrenz zwischen Realität und Virtualität erlebt.
Och, naja, das verschwimmt bei mir schon immer. Von daher kann ich das jetzt gar nicht so rückblickend sagen. Ich bin halt immer irgendwie schon...
Wann hattest du deinen ersten Computer? Mit wie vielen Jahren?
Vor allem, was war das?
Mein erster eigener Computer war ein Commodore 64
und
das war 84.
Da warst du?
15.
Ja.
Ja.
Das ist aber relativ alt, heute haben die ja schon früher dann Rechner.
Ja, damals war das relativ früh, aber für heutige Verhältnisse ist das natürlich ein Witz. Also ich habe mit 14 angefangen, so in Kaufhäusern rumzuhängen und habe halt da die Gelegenheit genutzt, alles anzufassen, was rumstand, weil es war der einzige Ort, wo so öffentlich Rechner verfügbar waren. Es hatte ja niemand einen. So. Und auch die Leute, die sich dafür interessiert hatten, hatten in der Regel keinen. Nach und nach konnte der eine oder der andere sich dann eben einen leisten, dann hing man dann im zunehmenden Maße auch mal zu Hause bei den Leuten ab. Und hat dann
was
eben.
Mit denen gemacht, mit den Rechnern? Mit diesen was konnte man damit überhaupt machen?
Man konnte damit spielen natürlich, vor allem der Spieltrieb, aber mich hat das nicht so sehr interessiert. Man konnte sie programmieren. Man
also
konnte
Basic oder was war das?
Basic oder halt auch Maschinensprache, je nachdem, wie man das so selber mochte.
Was für Programme waren das? Was konnte man dann machen? So ausrechnen, wie viel Benzin man verbraucht und so auf 100 Kilometer?
Oder? Ich würde sagen, weniger so praktische Sachen. Also. Ich habe mal so ein paar Tools geschrieben, Sachen, die man halt braucht, um irgendwie das zu tun, was man so eben auch sonst gerne herausfinden möchte. Natürlich habe ich ein bisschen rumgespielt, Kopierschütze zu umgehen, solche Sachen. Oder auch mal so die Musik aus so einem Computerspiel herausziehen, damit man das eben auch hören kann, ohne das Spiel gleichzeitig spielen zu müssen. Das sind alles so diese Antriebe, die wir damals gehabt haben.
Was hältst du denn derzeit für die überschätzteste Technik?
Das ist jetzt eine richtige Doc Phil-Frage.
Das ist eine gute Frage. Die am meisten überschätzte Technik.
Also die gerade so ja, dargestellt wird als Heilsbringen.
Internet?
Ich bin ja eigentlich ein Technikoptimist. Also ich bin der Auffassung, dass, dass das alles ganz gut ist. Man muss halt lernen, damit umzugehen. Und ich denke auch, dass das Internet als solches, auch wenn es von vielen Leuten als Bedrohung dargestellt wird, eigentlich eine gute Sache ist. Weil entgegen diesen ganzen Tendenzen des Staates und anderer böser Organisationen, die immer versuchen, uns eben weiter einzudrängen, ist das Internet auf der anderen Seite natürlich auch ein Freiraum. Wenn ich mir anschaue, wie ich habe leben können und arbeiten können in den letzten 10, 15 Jahren mit dem Internet, mit Computern an sich, es hat mir einfach eine unglaubliche Freiheit gegeben, eine unheimliche Freiheit in der kreativen Entfaltung, was ich tun konnte, wie ich es tun konnte. Ich kann nahezu alle meine Projekte vom Café aus machen. Ich kann kommunizieren, ich kann die Dokumente erzeugen, die ich erzeugen muss. Und das gibt mir eine Freiheit. Und dazu kommt halt jetzt auch noch dieser neue Schub des Publizierens, diese Citizen, Publishers, Blogs und natürlich auch Podcasts. Und das wird auch eine Folge haben. Von daher bewerte ich das eben positiv. Und
hast du eigentlich auch mal schon so eine, weiß nicht, so eine E-Mail-Freundschaft erlebt? Also, weil ich kenne zum Beispiel,
jetzt was ist das Bereich Kontakt?
Also ich habe lernst du deine Freunde und Freundinnen nicht im Netz.
Es gibt viele Leute, mit denen ich sehr nah kommuniziere und die ich noch nicht gesehen habe.
Die du
noch
nie gesehen hast. Mal
getroffen habe. Gerade so im Vorfeld.
Das finde ich sehr spannend. Also ich habe zum Beispiel auch so einen Freund von mir, der kommuniziert hat, oder ich weiß nicht, ob das noch macht, hat sich wirklich fast jahrelang mit jemandem geschrieben und dann wohnen beide in Berlin und die haben sich dann irgendwie das erste Mal, ich weiß nicht, ein Jahr später getroffen. Das war wirklich so wie so eine
ich hatte gerade so klassische Brieffreundschaft. Eine schöne Geschichte, die vielleicht hier so als Beispiel ganz gut passt. Also im Vorfeld der Organisation des Kongresses hat man natürlich auch mal viel Kontakt mit den potenziellen Sprechern, Leuten, die man einlädt, und die sind natürlich nicht alle, die kennt man natürlich nicht alle, kommen ja immer wieder neue dazu.
Ja.
Und in dem einen Fall war das eben auch ein Aktivist und Hacker aus den USA. Und wir hatten halt vorletztes Jahr war das uns schon darauf geeinigt, dass er einen Vortrag hält, und dann ist aber ein paar Tage vorher sein Vater gestorben und dann konnte er nicht kommen. Und das war dann irgendwie so eine intensive Sache. Ich wusste halt, das war so passiert, ich hatte vorher so E-Mail mit ihm ausgetauscht und auch ein bisschen gechattet, das meiste mache ich eigentlich über Chat. Und dann habe ich einfach so ein bisschen, ich habe seinen Blog verfolgt, worüber er so schreibt, und dann habe ich eben so mitbekommen, dann im September, als das mit New Orleans passiert ist, also diese Katrina-Katastrophe, dass er nach Houston geht, um dort ein Radio aufzubauen in diesem Dome, wo die alle untergekommen waren. Also nicht in New Orleans, sondern dann in Houston. Ja. Da ist er dann hingefahren, und ich habe mich dann einfach bei ihm gemeldet, weil ich habe gesehen, er ist im Chat online, und habe gesagt, viel Glück, tralala. Und dann kam er dann immer wieder auf mich zurück und berichtete mir, was er irgendwie als nächstes tut. Ich habe das dann teilweise auch geblockt. Das wurde also so ein bisschen so sein Informationsadjutant, und habe dann eben auch noch versucht, so meine Quellen ein bisschen zu bedienen, ohne dass ich mich da jetzt besonders drum gekümmert habe. Und dann fuhr er kurze Zeit später nach New Orleans, direkt in die überfluteten Gebiete. Und mitten in der Nacht chattet er mich eben an und meinte so, ob ich denn irgendwie für so einen Streaming-Server sorgen könnte. So. Und dann saß er da wirklich in einem Haus, was keinen Strom hatte, mit seinem aufgeladenen Powerbook und einer Kamera, und hat live von dort Bilder geliefert, so direkt aus dem Gebiet. Und wir haben dann eben, wir hatten die Technik am Start, das war jetzt kein großer Schritt.
Ja, aber du hast ihn dann zum ersten Mal auch gesehen, sozusagen.
Genau, und dann habe ich ihn nämlich genau in dem Moment das allererste Mal überhaupt gesehen. Also ich hatte natürlich vorher schon Fotos gesehen, aber das erste Mal eben auch so direkt mit ihm kommuniziert und dann auch so die Stimmen gehört. Und es war halt ein extrem intensiver Moment. Und es hat dann noch einige Monate gedauert, bis er dann eben zum letzten Kongress auch tatsächlich dann auftauchte. Und als wir uns so gesehen haben, war das irgendwie so, als würden wir uns schon seit Jahrhunderten kennen.
Das ist eine schöne Schlussepisode.
Ich wollte ganz kurz noch ein Rezept. Wir heißen ja Küchenradio. Dein Lieblingsrezept?
Prost. Mein Lieblingsrezept heißt Milchkaffee, glaube ich.
Milchkaffee?
Ja.
Wie viel Kaffee, wie viel Milch, wie prozentuale Anteile?
Viel Milch, auf jeden Fall. Sehr heiß, Ich würde sagen,
okay,
vier gut. Fünftel Milch.
Das, was ich esse, kann ich auch
mehr trinken. Mehr wolltest du nicht wissen, genau. Ne? Nee, okay, alles klar. Das war die 44. Ausgabe vom Küchenradio. Zu Gast war Tim Pritloff. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, war sehr schön bei
euch. Hello.
Wir trinken jetzt noch den Eierlikör.
Ja, wir tauschen nochmal vielleicht.
Können
wir nochmal tauschen?
Ja, das können wir dann offline machen. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Woche. Nächste Woche, was machen wir nächste Woche?
Ich würde gerne nochmal die Perücke.
Ich glaube, ich gehe zum Freifunk am Mittwoch.
Alles klar.
Okay, bis dann.
Freifunk.
Tschüss.
Okay, tschüss.